Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
In der heutigen Podcast-Folge geht es nicht um Reichweite, nicht um Ladeleistung und auch nicht um das nächste Fahrzeugmodell. Heute sprechen wir über etwas Grundsätzlicheres: Vertrauen im Lademarkt. Mein Gast ist Matthias Speicher. Vielen kennen ihn noch als Speicher elektrisiert von YouTube. Über 4 Jahre hat er einen der größten unabhängigen Skoda EV-Communities Europas aufgebaut und dabei sehr genau zugehört, was Menschen im Alltag mit E-Mobilität wirklich erleben. Tausende Kommentare, hunderte Mails pro Monat, Millionen Views. Heute richtet er seinen Blick auf die Ladeinfrastruktur und stellt eine unbequeme These auf. Strom ist Commodity, Laden ist Service. Wir sprechen darüber, warum das sogenannte Ladeerlebnis aus seiner Sicht falsch gedacht wird, weshalb kleine Friktionen mehr Schaden anrichten als große Störungen und warum viele Anbieter zwar einen Plan haben, aber keine echte Strategie. Es geht um Vertrauen, Differenzierung, Preislogik, Real Estate-Denken und die Frage, wie sich der Lademarkt in Deutschland in den nächsten 3 bis 5 Jahren entwickeln wird. Ein Gespräch mit klaren Positionen und einigen Perspektivwechseln, da bin ich mir ganz sicher. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Matthias. Viel Spaß damit. Servus Matthias, vielen lieben Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über E-Mobilität, im Besonderen das Thema Ladeinfrastruktur unterhalten. Normalerweise hast du ja, oder in der Vergangenheit hat man dich eher mit einem anderen Schwerpunkt in Verbindung gebracht, wo wir bestimmt auch drauf eingehen im Verlauf des Gesprächs. Aber für uns das Thema Ladeinfrastruktur, denn ohne Strom im Auto passiert natürlich nichts. Bevor wir da allerdings einsteigen, stell dich auch gerne unseren Zuhörern als auch Zuschauer mal selbst vor.
Ja, hallo Sebastian und herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Der ein oder andere mag mich ja vielleicht kennen, allerdings als Speicher elektrisiert und weniger als jemand, der sich rund um das Thema Ladeinfrastruktur oder auch Lademarkt beschäftigt. Aber vielleicht hat der ein oder andere auch mein 45-minütiges Video über den Lademarkt gesehen. Ich weiß, das war anstrengend, das war eine Systemanalyse, aber 25.000 Zuschauer bei 99,3% Zustimmung beim Like-Button. Ich meine, irgendwo habe ich da scheinbar mit meinen Aussagen einen Nerv getroffen. Und der ein oder andere hat sich eh gedacht, aber das ist ja auch das, was er mit Skoda gemacht hat, oder? Skoda Enyaq, Skoda Elroq, das waren meine Themen über 4 Jahre lang, die ich präsentiert habe, einer vor allem außerhalb unserer, wie wir so schön immer sagen, Elektromobilitätsbubble befindlichen Community. Denn die meisten meiner Zuschauer hatten mit diesen Autos ihr erstes Elektroauto oder waren noch skeptisch. Das heißt, ich habe mich nicht in dieser berühmten Bubble bewegt, sondern jederzeit immer außerhalb. Und im Endeffekt hat ja auch Klaus Zellmer dann gesagt, oder das ist das, was sie weitergebracht haben, diese Balance zwischen Kunde und Hersteller. Und ich denke, im Lademarkt, das ist das nächste große Spielfeld, wo wir genau das brauchen werden.
Definitiv, du hast es eben schon gesagt, oder dass du dich ja von Skoda Elroq Enyaq verabschiedet hast sozusagen, jetzt eher in Richtung Ladeinfrastruktur hin. Die Abschiedsworte von Klaus Zellmer, dem CEO von Skoda selbst, also ich meine, das ist Ritterschlag, höher geht es ja dann wahrscheinlich gar nicht, du hast es auch wahrgenommen, gut von aus.
Also das war natürlich schon speziell. Oder dass ein CEO eines so großen Unternehmens sich 2,5 Minuten in einem Video Zeit nimmt und sagt, hey, danke für alles, was du gemacht hast. Aber es zeigt im Kern auch, dass ich eben nicht in meinem kleinen Kämmerlein oder wie wir auch gerne auf LinkedIn diskutieren, in der Bubble unterwegs bin, sondern da, wo Elektromobilität heute steht und wo sie stattfindet. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, du testest ja auch jede Menge Autos, du sprichst mit Herstellern. Die Autos sind heute da. Wir haben sie quer durch das ganze Sortiment. Dieses Jahr erleben wir einen riesigen Zustrom an noch günstigeren Elektroautos. Ich will bewusst nicht sagen billigen. Wir sind noch nicht unter 20.000 Euro wirklich angekommen. Aber wir werden auch wieder komplett neue Kundensegmente bekommen, jetzt mit den Autos, die zwischen 20.000 und 25.000 Euro kosten. Und am Ende werden all diese Menschen eine Frage stellen. Wo kommt mein Ladestrom her? Weil das ist das, was sie alle brauchen.
Und das ist das Thema, was dich ja auch aktuell umtreibt. Und du sagst ja auch, Strom ist Commodity, Laden ist Service. Das ist so eine Aussage, die du getroffen hast. Magst du das mal für uns ein Stück weit ausführen, was deine Gedanken da dahinter sind?
Ja, es gibt so berühmte Aussagen, insbesondere von Kommentatoren, aber auch Social-Media-Exponenten, die gerne sagen, Laden soll wie tanken sein. Persönlich habe ich damit meine Schwierigkeiten, aber in dem Zusammenhang wird dann auch immer gerne gesagt, ja, aber Strom ist Strom. Du erinnerst dich vielleicht, wo du mich zum Podcast eingeladen hast, dieser Beitrag auf LinkedIn, wo ich gesagt habe, 2026 wird sich die Ladeinfrastruktur nicht an der Anzahl der Säulen entscheiden, sondern am Vertrauen. Darunter hat jemand kommentiert, vielleicht magst du dich an diesen Kommentar auch erinnern, der geschrieben hat, als normaler Nutzer möchte ich euch mal aus eurer Bubble rausholen, macht keine Wissenschaft draus, Strom ist Strom, Laden soll wie tanken sein. Dass man da wenig diskutieren kann, sei mal dahingestellt, aber Strom ist eine Commodity, das stimmt, ist austauschbar, ist eine Massenware. Laden ist es aber nicht, weil du musst den Strom ins Auto bringen. Laden ist ein Service, eine Dienstleistung, die man gestaltet. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie stelle ich die zur Verfügung? Wo stelle ich die zur Verfügung? Mit welcher Geschwindigkeit? Mit welchem Zusatznutzen? Natürlich ist Laden häufiger verfügbar als Tankstellen. Aber am Ende sind diese Orte gestaltet. Und was man dort anbietet und wie man das macht, das ist das, was ich sage. Das ist eine Dienstleistung, das ist nicht einfach nur Strom. Und darum kann es da auch nicht so viel kosten, wie einfach nur der Strompreis ist.
Das stimmt durchaus. Vor allem hast du ja auch ein gewisses Investment. Das hast du ja auch bei Tankstellen, das ja auch immer ein Stück weit vergessen wird, dass das auch alles mit anfällt. Strom ist Strom. Ich würde es jetzt nicht komplett so stehen lassen, weil es gibt natürlich dann Graustrom, Grünstrom, PV. Also auch da gibt es nochmal Unterscheidungsmöglichkeiten schlussendlich, die man nicht ganz außen vor lassen sollte. Aber ich bin vollkommen bei dir, dass man sagen muss, das Ladeerlebnis, diesen Punkt, da hast du ja eine andere Meinung dazu. Wort Ladeerlebnis kommen wir gleich nochmal mit dazu. Aber ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was E-Autofahrer dann immer darunter verstehen. Das kann sich schon unterscheiden. Und das sieht man auch, wenn man mal mehr wie eine Ladestation angefahren hat, dass man, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach nur den Lader hinstellen kann. Oder ich mache die Ladestation, mache einen Snackautomat, mache eine Toilette mit dabei, vielleicht überdacht, beleuchtet. Also das sind ja die Unterschiede, die ich in zigfacher Weise ausgestalten kann.
Ja. Also, du hast jetzt, ich weiß nicht, wie viele Themenkomplexe hier angerissen. Das ist super. Aber genau das ist es. Ich meine, auch Benzin ist nicht Benzin. Ne? Wir haben Diesel und dann die Oktanzahlen 91, 95, 98 und so weiter. Bei Strom, Ökostrom, Graustrom, sonst was. Aber wenn man da jetzt mal nicht reinspringen möchte in dieses Thema, manchen ist Ökostrom wichtig, manchem nicht, dann ist für mich vor allem dabei eins entscheidend, Stichwort Ladeerlebnis, wie du den Standort, wo du den Strom bekommst. Und mit Standort meine ich nicht den Ladepark, das ist mir ganz wichtig, das ist nur eine Form von Standort. Wie du den Standort gestaltest, wird maßgeblich die Akzeptanz der E-Mobilität prägen. Na, möchte ich, bevor wir jetzt mal zum Thema Ladeerlebnis gehen und warum ich sage, Laden ist kein Erlebnis, was anderes ansprechen. Und zwar die Tatsache, dass wir heute irgendwie die gesamte Diskussion immer nur mit dem Ladepark und Schnellladesäulen führen in der Öffentlichkeit. Oder fast nur. Aber das ist es nicht. Ich teile den Lademarkt in wesentlich mehr Bereiche ein. Und das hat auch noch einen Grund, warum ich mit Laden wie Tanken auf dem Kriegsfuß stehe. Wir haben nicht den Lademarkt. Wir haben nicht den Ladekunden. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Und wenn ich das kurz ausführen kann, die vier Marktsegmente für mich, man kann die anders schneiden, oder? Da ist mal das erste Segment, das ist das, über das wir immer reden. Ich nenne das Public Throughput Infrastructure. Schnellladen, Korridorladen, Durchsatz. Priorität ist Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und maximale Geschwindigkeit. Das ist das, was in der Diskussion immer geführt wird, die Ladeparks. Was wir dabei aber vergessen, sind die anderen drei Segmente. Ich nenne sie Managed Charging for Enterprises, also Depotladen, Flottenladen, Logistik. Das ist was völlig anderes, ein ganz anderer Sektor. Segment 3 ist für mich auch einer der ganz wichtigen, der auch heute noch immer unterschätzt wird. Ich nenne es Residential und Low-Scale Energy Systems. Das ist das Laden zu Hause im Quartier. Bidirektionales Laden, Energiemanagement, einer der ganz großen Treiber für uns und der noch viel zu stiefmütterlich auch in der Diskussion geführt wird. Ich meine, wir sind noch an so einem Punkt, wo wir das Recht auf Laden diskutieren. Hallo? Und dann haben wir noch Segment 4 und das wird für mich in der Zukunft eines der zentralen Pfeiler. Ich nenne es Destination und Commercial Charging. Gemeint ist damit dort, wo das Leben stattfindet. Beim Supermarkt, beim Fitnessstudio, beim Arbeitgeber, laden dort, wo ich bin. Und jedes dieser Segmente muss komplett anders gestaltet werden. Wenn wir nur die Diskussion um Laden wie Tanken führen, diskutieren wir nur das allererste Segment. Warum? Weil Tanken so ist, oder? Tanken kann ich nur an der Tankstelle, weil nur da Sprit verfügbar ist, aus Sicherheits- und Umweltgründen. Laden und Strom können wir ganz anders denken. Und deswegen habe ich so ein Riesenproblem mit diesem Narrativ, Laden soll wie Tanken sein. Nein, Laden kann besser sein.
Da würde ich sogar schon dazu übergehen, Laden ist schon besser als Tanken. Also mir geht es zumindest so in meinem Empfinden. Muss aber fairerweise auch sagen, ich habe, glaube ich, 7, 8 Jahre mittlerweile nicht mehr getankt. Also insofern. Aber ich glaube, es hat sich nicht viel getan in der Welt, wenn ich an der einen oder anderen Tankstelle vorbeifahre. Und vor allem seit ich jetzt seit November, ist es Ende November, auch daheim laden kann, ist es für mich eh nochmal ein ganz anderes Erlebnis zu sagen, okay, ich komme jetzt wirklich auch mal mit 2% Restreichweite am Abend an. Muss nicht noch irgendwo beim Autohaus hier ums Eck an die öffentliche Ladesäule ran, bezahlen Schweinegeld für die Kilowattstunde. Wir reden hier von 90 Cent, also wo ich dann auch immer sagen kann, öffentliches Laden ist nicht immer günstig. Selbst wenn du dir den günstigsten Tarif augenscheinlich raussuchst, wo du Unterschiede machen kannst, wo auch wir, glaube ich, die schon länger da unterwegs sind, immer wieder mit dazulernen und deswegen auch sagen können, es gibt Unterschiede, die mitgedacht werden müssen. Was aber vor allem wichtig ist, und das ist auch richtig von dir, das eben in diese 4 Quadranten zu unterteilen, dass man auch mal merkt, es gibt so viel mehr, so wie du es gesagt hast, als dieses Schnellladen. Wir müssen das einfach nach Sektoren auch anschauen und vor allem müssen die Firmen, die in diesem Umfeld aktiv sind, das genauso unterteilen, weil es wird halt nicht diese All-in-One-Lösung von einem Anbieter geben.
Nein, wird es nicht. Aber bevor wir dahin gehen, weil das ist auch ein ganz spannendes Thema, Strategien von Ladeanbietern, deine erste Aussage. Du kannst jetzt zu Hause laden, seit kurzem. Ich habe das große Glück, als ich vor 6 Jahren zum ersten Mal auf Elektro umgestiegen bin, direkt zu Hause laden zu können. Aber mal ganz ehrlich, jetzt einfach so frei raus von der Leber weg, ein Traum, oder? Ohne nachzudenken, einfach zu Hause anstecken und gut ist.
Auf jeden Fall.
Oder? Und damit sind wir bei dem Begriff, was ich sage, was Laden eigentlich sein sollte und warum ich den Begriff Ladeerlebnis nicht mag. Lass mich das hier mal ganz kurz einbauen. Laden ist keine positive Tätigkeit und kein freiwilliger Nutzungsmoment. Es ist eine notwendige Unterbrechung aufgrund einer physikalischen Grenze, nicht durch ein Bedürfnis. Ja, ich habe ein Bedürfnis nach Pause oder nach einem Kaffee, aber da muss ich ja nicht laden. Ganz ehrlich, niemand lädt aus Freude. Wenn wir Laden vermeiden könnten, wir würden es nicht machen. Also, und aus dem Grund sage ich immer, das beste Ladeerlebnis ist eins, das gar nicht als Erlebnis wahrgenommen wird, weil es so langweilig nebenbei funktioniert. Oder anders, Laden darf nichts verlangen. Es darf nur passieren. Das ist das, warum ich so eine Schwierigkeit habe, wenn man sagt, man muss positive Ladeerlebnisse gestalten. Wenn du mich fragst, das positivste Ladeerlebnis ist eins, das ich nicht bemerke, weil es komplett frei von Reibung ist oder wie ich es nenne, frei von Friktionen. Und Stand heute, wenn wir uns mal Laden selber angucken, aus unserer Erfahrung allein, aber gerne auch mal in Social Media oder aus dem Feedback von zehntausenden Zuschauern. Ich habe ja knapp 500 Mails jeden Monat bekommen von denen. Wenig über die Autos, aber viel über die Ladeinfrastruktur. Es ist rappelvoll von Friktionen und Problemen.
Definitiv. Also ich meine, so wie du auch, lade ich auch des Öfteren unterwegs und habe da meine Erfahrungen mit und gefühlt, gibt es immer noch sehr viele Vorgänge, die einfach mit Friktion belastet sind, so wie du es schön ausführst. Ich habe ein gutes Beispiel jetzt von heute Morgen bei mir aus der Praxis. Steuerberater hat sich bei mir gemeldet, ich bräuchte wieder einen Beleg fürs Laden irgendwann aus dem August 2025. Ich weiß auch noch ganz genau, wo ich geladen habe. Es war auf dem Weg in den Urlaub mit einem Testwagen. Den Beleg gab es aber nur in digitaler Form. Der QR-Code hat aber nicht funktioniert. Ich konnte ihn nicht abrufen. Jetzt stehe ich vor der Thematik, 46,25 Euro, die irgendwo darzulegen sind und greifbar zu machen, aber man hat sie nicht. Und das sind ja genau die Themen, die sollten einfach funktionieren. Ich kriege ja auch meine Quittung, wenn wir jetzt wieder das Bild hinsichtlich Tanken wählen sozusagen. Da kriege ich meine Quittung in die Hand, kann die mitnehmen, kann sie einscannen, hab sie. In dem Fall muss ich mich mit irgendwelchen Apps, QR-Codes, schlag mich tot rumschlagen. Am Ende des Tages einen Beleg wieder für meinen Steuerberater zu haben. Das sind Friktionen, die brauche ich nicht.
Ein gutes Beispiel, allerdings noch ein relativ simples. Klar, für dich ärgerlich, weil der Steuerberater es haben will. Aber es gibt ja noch wesentlich mehr Friktionen im Alltag. Aber es ist ein Musterbeispiel für das, was ich Friktion nenne. Und wenn wir über Friktionen sprechen, dann können wir im Prinzip diese in zwei Segmente aufteilen. Friktionen, die zur Eskalation führen, das sind auch wenn es dramatisch klingt, die harmlosen. Und Friktionen, die zu Erosion führen. Das sind die kleinen unbemerkt. Ich versuche das immer bildlich darzustellen und sage, jeder von uns hat für alle möglichen Dinge ein Vertrauenskonto. Für Menschen, für Produkte, aber eben auch für Ladeanbieter, ne, mit Einzahlungen und Abbuchungen. Eskalationen würde man jetzt annehmen, nehmen das Vertrauen ganz weg. Das ist aber nicht so, weil eine Eskalation ist sichtbar. Beispiel, die Säule ist defekt, du rufst den Support an, der resettet die Säule, das Problem ist repariert, das Vertrauen knickt kurz ein, ist aber sofort wieder da. Einzahlung und Abbuchung gleichzeitig. Erosion, das, was du erlebt hast, das ist unsichtbar. Der Ladevorgang bricht nach dem Starten ab, am Ende ist der Preis höher als erwartet, die App funktioniert nicht und hat dir eine freie Säule angezeigt, die belegt ist, oder der Steuerberater verlangt den Beleg und der QR-Code funktioniert nicht. Das ist jedes Mal eine kleine Abbuchung, nur ohne Gegenwert. Das meldest du nicht dem Support. Das schluckst du. Das schluckst du einmal, das schluckst du zweimal. Beim dritten Mal wechselst du den Anbieter. Diese Erosion ist massiv am Lademarkt und ganz viele Anbieter bemerken die nicht. Die achten da gar nicht drauf. Die achten auf die Eskalation, aber die sind nicht das Problem. Und was ich dann immer feststelle ist, weil niemand den Gesamtdurchlauf sich anguckt, die gesamte Customer Journey, wie es so schön heißt. Jeder guckt sich seinen Teil ein, Marketing hier und Technik da und Betrieb da, jeder mit eigenen Zahlen, aber keiner guckt über das Ganze hinweg. Und was ist das Ergebnis? Der Kunde erlebt die Summe aller Reibungen aus diesen internen Bruchstellen jeden Tag draußen an der Säule. Und der Anbieter merkt nicht mal, wenn der Kunde verschwindet. Das ist, und das, was du da gerade skizzierst, ist das, was mir so unzählig viele Menschen geschildert haben. Abschließend dazu, ich sage dann immer, diese Leute bei diesen Ladeanbietern, die sollten mal einen Monat echtes Kundenleben leben, ohne Firmenkarte, ohne ihr eigenes Abo, draußen in der freien Wildbahn. Die Erkenntnisse würden ihnen mehr bieten als all die teuren Customer Experience Workshops, die sie mit irgendwem machen.
Gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, die eigene Erfahrung macht da dann doch immer den Unterschied. Das ist definitiv der Fall. Man sollte trotzdem davon ausgehen, dass das so ist. Und an sich bin ich eigentlich auch immer noch überzeugt, dass da irgendjemand sitzt, der den kompletten Überblick hat. Ob derjenige dann bloß was zu melden hat mit den Erkenntnissen, die er daraus zieht, das ist wiederum die andere Frage, weil es wäre mehr als fahrlässig, wenn es diese Funktion nicht geben würde, vor allem wenn wir von den großen Anbietern sprechen schlussendlich.
Ja, aber jetzt nimm mal gerade die großen, die richtig großen Anbieter. Selbst dort erlebst du das, du kannst bei diesen Anbietern heute zu einem Lader fahren und ein Top-Erlebnis haben und du fährst morgen zu einem anderen Ladestandort und hast das komplette Gegenteil. Und es geht so weit, du kannst an zwei unterschiedlichen Tagen zum gleichen Ladestandort fahren und völlig unterschiedlich was, wie es so schön heißt, erleben. Nein, das wäre nicht da, wenn die da schon wären. Und ich mache das fest daran, wie die Entwicklung generell im Lademarkt ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht, weil man kann nicht sagen, der Lademarkt, das hatte ich schon gesagt, vor allem auch nicht der Lademarkt in Europa. Oder wenn wir jetzt Norwegen angucken und Deutschland, dann reden wir von zwei völlig unterschiedlichen Welten. Aber für mich hat ein Lademarkt in einem Land oder in einem Bereich vier Phasen. Phase 1 nenne ich Handwerk. Projektbasiert, individuell, unterschiedliche Hardware und. Das, was wir heute zum Beispiel auch bei manchem richtig großen Anbieter entlang der Autobahn sehen. Und man sieht auch, wie die Kunden schon abstimmen. Ne? Du siehst dann plötzlich, wie immer die Alpitronics belegt sind, aber die anderen Ladesäulen nicht. Das ist so ein Beispiel. Nach dem Handwerk kommt die Phase der Industrialisierung. Du fängst an, alles zu standardisieren. Dein Betriebsmodell, du machst diese End-to-End-Verantwortung, über die wir gerade gesprochen haben, messbar. Manche Anbieter sind da heute. Die sehen wir auch entlang der Autobahn, vor allem Startups. Also ich weiß nicht, ob du Namen von mir hören möchtest in diesem Podcast, aber einer, der schon weit in der Industrialisierung ist, wäre zum Beispiel Elektra oder Fastnet. Die Standorte sind fast identisch. Nur noch die kleinen lokalen Abweichungen sind anders. Jetzt nimm mal dazu zum Vergleich Ionity. So, da sind wir heute, irgendwo zwischen Handwerk und Industrialisierung. Aber da hört es ja nicht auf. Die nächste Phase wäre dann Digitalisierung. Und die haben heute alle. Aber es gibt noch eine vierte Phase, die nenne ich Plattformisierung, wenn man so möchte, Multi-Revenue-Modelle, Charging as a Service. Und das Problem, das wir heute haben, ist, jeder will Phase 4 spielen, aber manche haben Phase 1 Infrastruktur. Das funktioniert nicht.
Und dann haben wir natürlich immer noch die Player, die sich irgendwo dazwischen knapsen, an die APIs, an die Schnittstellen mit rangehen und auch nochmal ihren Taler dran verdienen möchten. Das macht das ganze Umfeld ja dann nur noch schwieriger.
Ja, noch komplizierter, noch schwieriger. Damit kommen wir auch zu dem, was du gerade eigentlich angerissen hast, das Thema Strategie. Wo ist da eigentlich der Kunde drin? Wer kann was machen? Weil wir haben ja so viele Teilnehmer im Lademarkt. Und ich möchte mir nicht unbedingt ein Urteil über Teilnehmer erlauben, weil jeder Teilnehmer kann einen Mehrwert stiften. Das heißt aber nicht, dass er das Stand heute tut. Und das, was du ja zum Beispiel ansprichst, wäre der CPO, also der Betreiber vom Standort, versus den EMP oder EMSP, also den Roaming-Partner. Und es gibt Beispiele, die empfinde ich als störend im Markt. Da bin ich völlig bei vielen der Beschwerden. Es gibt aber auch positive Beispiele, meist aus nordischen Ländern. Die Frage ist, wo stehen wir auf diesem Level in dem Markt? In Deutschland sind wir halt noch weit, weit vorn. Was mir da aufgefallen ist, der Managing Director von MEA aus Norwegen, dem großen Anbieter, die kommen ja aus Norwegen, gehören zu Statkraft, der hat es auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, we are post-coverage wars. Und hat angefangen darüber zu sprechen, the next game is how to make it frictionless. Und nein, wir haben nicht miteinander gesprochen. Und da sehen wir, wenn wir in reifere Märkte wie nach Norwegen blicken, wohin die Reise gehen wird. Und dann können wir über Strategie reden. Wenn wir über, also die Strategie für Ladeanbieter in dem Bereich, also wenn du möchtest, können wir da reintauchen. Das wäre nochmal ein bisschen was für sich.
Lass mir doch gerne mal die anderen hier lernen bei dem Podcast. Tauchen wir gerne ein.
Ich weiß nicht, ob man da lernen kann. Es ist natürlich immer nur meine Perspektive, ne? Wie ich die Welt sehe, basierend auf all den Daten, die ich akkumuliert habe, auf den Gesprächen, aber eben auch auf Gesprächen mit Leuten aus der Branche. Ich würde sagen, wenn wir da wirklich eintauchen wollten, oder? Dann haben Stand heute viele Anbieter keine Strategie. Sie haben einen Plan, aber keine Strategie. Eine Strategie beantwortet für mich zwei Fragen. Wo spielen wir? Da wären wir bei den Segmenten. Und wie gewinnen wir? Das machen heute die wenigsten. Planen heißt die Kostenseite beherrschen. Das machen heute viele. Viele Anbieter denken immer noch in Real Estate Logic, Immobilien. Standorte kaufen, Säulen bauen, Wartezeit für den Hochlauf der E-Mobilität überbrücken und hoffen, dass man länger durchhält als die anderen. Das ist Plan, das ist nicht Strategie, das ist Kostenseite. Strategie ist die Einnahmeseite und da wird es spannend, weil wir da ja fast immer nur über den Preis reden. Ist ja auch sowas, was ich kritisiere. Strategie ist Kundenseite. Ich kann nicht entscheiden, ob der Kunde bei mir kauft, aber ich kann die Bedingungen schaffen, dass er es will. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, Low Cost oder Differenzierung. Und deswegen fand ich das von dem Managing Director so gut, weil der sagt genau das, wir sind jetzt an dieser Stelle. Entweder kannst du dich differenzieren über deine Leistung und deswegen ist Laden auch ein Service, oder du musst ultimativ Low Cost gehen. Und Low Cost heißt nicht einfach den Preis senken. Low Cost wäre, du wirst das Ryan Charge in Analogie zu der Fluglinie. Also kompletter Fokus auf die Bereitstellung von Strom bei Operational Excellence. Das macht Stand heute niemand. Und wirklich differenzieren? Nun, aus meiner Sicht macht auch das heute kaum jemand. Damit kämen wir dann in einen Bereich, den ich das AAA der Ladebranche nenne, das aber meist nur C-Anleihen sind. AAA meine ich damit Apps, Abos und Ad-Hoc-Laden. Weil das ist das, was wir als Kunden nach außen im Prinzip mehrheitlich wahrnehmen. Ja, wir können auch noch über Papierkörbe und Dächer sprechen, aber das ist in Anbetracht vom AAA eher nebenläufig.
Viele Ansichten, die du jetzt hier reinwirfst, bei denen auch viele wahr sind, sage ich mal, oder die ich genauso sehe oder auch so wahrnehme, auch aus den Gesprächen, die ich natürlich da in der Branche führe und auch mit wahrscheinlich der einen oder anderen Person, die mit dir schon gesprochen hat. Dennoch habe ich das Gefühl, dass zumindest in der eigenen Wahrnehmung der jeweiligen Anbieter am Markt schon klare Strategien vorhanden sind sozusagen und dass man zumindest die Meinung hat, man wüsste, was man tut.
Ja, das mit Sicherheit. Das Selbstbewusstsein der Branche ist nicht von schlechten Eltern. Und ja, ich würde auch manchem Anbieter attestieren, dass er zumindest, was die Marktsegmente angeht, hat eine Strategie fährt. Allerdings fahren die meisten genau in einem Segment, ne? Segment 1, öffentliche Ladeinfrastruktur. Das kann man machen. Aber ich gebe dir ein anderes Beispiel. Gehen wir zum ersten A, Apps. Apps an sich sind weder gut noch schlecht. Apps schaffen heute die echte Transparenz im Lademarkt, auch wenn das keiner hören will. Aber sie machen es schwieriger, weil alle Preise aller Anbieter sichtbar werden. Im Lademarkt sehen wir den Dschungel transparent, den die Tankstellen perfekt hinter ihrer Säule verstecken. Wenn ich dazu was sagen soll, gerne gleich auch noch. Aber der Lademarkt bleibt ein Dickicht, weil er einfach zu viel Information und Durcheinander hat. Es wird nur zum ersten Mal sichtbar. Was ich damit meine, die Tankstelle, von der wir immer glauben, dass das da nicht so ist, die versteckt unseren Kontrollverlust hinter dem großen Preisschild. Preise ändern sich bis 20 Mal täglich. Das Bundeskartellamt untersucht das. Du siehst den Preis erst 10 Meter vor dem Preismast. Außer du nutzt eine App, die du ja nicht willst, weil die gibt's ja auch fürs Tanken. Du weißt vorher nicht, was es kostet, bis du das siehst. Und du weißt auch nicht, was es an der nächsten Tankstelle kostet. Du weißt aber, was es von allen Anbietern an allen Ladesäulen, egal wo auf der Welt, kostet, wenn du die richtige App hast. Du hast heute mehr Transparenz. Und diese Transparenz hat aber zu was geführt. Und da sage ich, da haben die Anbieter zeigen, dass sie keine Strategie haben. Das nenne ich Appflation, weil es eine Inflation an Apps ist. Aber jetzt geh doch mal her, nimm 12 beliebige Apps von Ladeanbietern und MSPs, debrande die, entferne ihre Farbe, entferne ihre Logo, leg sie ihnen vor und frag, ob sie ihre App finden. Die Mehrheit wird ihre App nicht erkennen, weil es alles das gleiche Rauschen ist. Und das will man mir als Differenzierung verkaufen? Nein, da steckt keine Strategie hinter.
Definitiv nicht, aber ich möchte ja gar keine 12 Apps haben. Ich will eine App haben, wo ich meine Preisvergleiche drin habe, wenn wir jetzt in dieser transparenten Welt unterwegs sind. Weil ich mag ja jetzt nicht Anbieter A, B, C, D aufmachen, um zu sehen, was ist jetzt hier das Günstige. Ich möchte meine App A aufmachen und möchte sehen, okay, hier kann ich in dem Tarif am günstigsten laden. Idealerweise sind meine Tarife hinterlegt. Ich gehe dran, Handy dran. Keine Ahnung, wie freigeschaltet wird, aber alles über eine Steuerung. Aber der Anbieter an sich, in der Logik, hat ja an sich wiederum kein Interesse dran, dass ich als Nutzer in dieser Gesamt-App unterwegs bin, sondern die wollen ja die Kundendaten in ihrem Umfeld haben und auch nicht mit jemand anderem teilen.
Mhm. Wenn ich gut genug differenziere, denk mal zurück an meine Strategiedefinition, ich kann nicht dafür sorgen, dass du bei mir kaufst. Ich kann nur die Bedingung schaffen, dass du es willst. Dann merkst du, dass das hier keiner in seiner Strategie hat. Sonst müsste er sich nicht damit bemühen, dich in seiner App zu halten. Weil er wäre sonst gut genug.
Aber was wäre ein Differenzierungsfaktor? Mir würde jetzt keiner einfallen, um da reinzugehen, wenn wir nicht wieder beim Thema Preis angelangen würden.
Preis alleine ist noch kein Differenzierungsmerkmal, außer du willst Low-Cost-Anbieter sein. Einfach nur den Preis senken, das ist nichts anderes als Subvention auf Zeit. Das ist ein Strohfeuer, das dir so lange Auslastung beschert, wie du den Preis senkst. Und wenn du den da nicht halten kannst, weil er deine Kosten nicht deckt, nützt dir das gar nichts. Stattdessen musst du, und jetzt gehen wir in einen Bereich rein, den ich dafür definiert habe, überlegen, wie kann ich dir das Laden so angenehm machen, dass du ohne App und ohne irgendwas zu mir kommen möchtest, dass du mich in der Vergleichs-App auswählst, selbst wenn ich nicht der Günstigste bin. Ich habe das auf eine Formel gebracht. Das ist Vertrauen. Wenn du mir vertraust, dass du bei mir das beste Ladeerlebnis hast, dann kommst du zu mir, selbst wenn ich eventuell etwas teurer bin. Klammer auf, es gibt eine Ausnahme, ein Kundensegment, das anders tickt. Und die Formel lautet, Vertrauen basiert auf 4 wesentlichen Merkmalen. Punkt 1, Zuverlässigkeit. Multipliziert mit Preisangemessenheit. Multipliziert mit Zugänglichkeit. Multipliziert mit Erwartungskonsistenz. Wenn ich das alles erfülle, und das ist multiplikativ, stell dir einfach vor, du bist jemand, der ist sehr preissensibel. Und du würdest sagen, Preis gewichte ich über. Jetzt kommst du mit 1% zu einem Ladeanbieter, der besonders günstig ist und die Säule funktioniert nicht. In dem Moment ist dir der Preis völlig egal. Da würdest du Zuverlässigkeit über den Preis setzen. Deswegen ist das multiplikativ. In jedem Bereich kann man heute noch jede Menge tun. Warum brechen Ladevorgänge ab? Warum startet die Säule nicht? Warum sind Informationen falsch? Säule belegt, obwohl frei. Warum muss ich überhaupt noch eine Karte da dran halten? Warum muss ich das Kabel selber einstecken? Warum finde ich diese verdammte Säule nicht und warum ist die nicht ausgeschildert? Warum kann ich mit meinem Wohnwagen oder Anhänger nicht vernünftig vorfahren? Warum muss ich da irgendwie reinzirkulieren? Es gibt unendlich viele Baustellen, die weit über die Infrastruktur hinausgehen. Preisangemessenheit bedeutet, der Preis ist der Situation angemessen. Kunden sind für unterschiedliche Leistungen bereit, unterschiedliches zu zahlen. Und das Letzte ist, kann ich das immer wiederholen? Wirst du jedes Mal das Gleiche erleben, wenn du zu mir kommst, oder immer etwas anderes? Daraus lässt sich Differenzierung ableiten. Und das ist nicht mit einem Papierkorb getan und das ist auch nicht mit einem Dach getan. Das ist meine Überzeugung. Und ich gebe dir noch ein Beispiel, weil ich sage, das trifft nicht auf alle zu. Im Prinzip gibt es zwei wesentliche psychologische Profile von Kunden. Satisfizer und Optimizer. Satisfizer sind genügsame Entscheider. Sind meine Bedingungen erfüllt, nutze ich das, auch wenn es vielleicht noch was Besseres gibt. Das ist die Mehrheit aller Menschen. Optimizer wollen immer das Beste und sie erzielen auch objektiv bessere Ergebnisse. Ich gebe dir es als Beispiel am Lademarkt. Stell dir vor, es gibt einen Anbieter, der bietet dir Laden überall für 49 Cent die Kilowattstunde an. Und ja, ich nehme bewusst so einen Betrag, weil wir brauchen nicht über Beträge von 79, 89 oder noch mehr sprechen. Überall. Dann würde ein genügsamer Entscheider sagen, den nehme ich. Jetzt gibt es noch einen zweiten Anbieter, der bietet dir Preise zwischen 29 bis 69 Cent an und die variieren. Der Optimizer würde den nehmen, würde immer nach den 29 Cent Säulen bei dem suchen und nie zufrieden sein, weil er niemals erfolgreich ist, immer 29 Cent zu bekommen. Das sind Spielbereiche, wo man, wenn man sagt, da will ich spielen, das will ich meinen Kunden bieten, mit dem Preis arbeiten kann. Das ist genau der Weg. Warum passiert das heute nicht, könnte jetzt deine nächste Frage sein. Warum sind die Preise zum Teil so hoch, dass sie wie Abzocke wirken? Für mich hat das mehrere Gründe. Da spielen zum einen mal rein, wer sind denn heute Elektroautofahrer? Die meisten, die wir immer noch auf der Straße haben, sind Firmenwagenfahrer und Flotten. Die sind preisunsensibel, weil die eine Ladekarte haben. Die interessiert das nicht. Also schöpfe ich den Markt ab. Wie schöpfe ich den ab? Ich setze meinen Ad-Hoc-Preis, der nun mal auch der Referenzpreis für den MSP ist, so hoch, dass ich schön Marge ziehe. Der Firmenwagenfahrer ist Kunde eines MSPs in aller Regel. E-Voiler? Schon habe ich das. Ich kann ja keinen Ad-Hoc-Preis niedriger ansetzen. Ich würde ja diese Preisunsensiblen nicht abschöpfen. Das hört sich jetzt gemein an, aber das ist einfach betriebswirtschaftliche Logik. Und das Zweite ist, ich brauche ein Schutzschild gegenüber übertriebenen Forderungen von MSPs, gerade als kleiner CPO. Ich kann gar nicht weiter runter, weil die mich sonst drücken. Ja, da kommen wir in den Bereich, setzt vielleicht die Regulierung Fehlanreize im Markt. Laufen ja auch interessante Gerichtsverhandlungen zu. Und das Dritte ist, auch wenn das niemand hören will und das immer wieder Diskussionspunkt ist, Ladeinfrastruktur ist unglaublich investitionsintensiv. Die CapEx eines Ladestandortes sind enorm. Der Druck ist enorm. Man darf auch nicht vergessen, oftmals muss man den Standort mieten und das ist nicht einfach irgendwie eine Parkplatzmiete. Die ist an den Umsatz gekoppelt. Und dann muss ich entsprechend sehen, wie ich meine Kosten reinbekomme. Warum ist der Preis dann in der App so niedrig? Weil er da subventioniert wird aus den Gründen, warum wir gerade über Apps gesprochen haben. Ich glaube, ich muss den Kunden an mich binden, weil ich sonst keine andere Möglichkeit habe, ihn zu mir zu bekommen.
Für mich jetzt so die Frage, wenn wir wieder bei dem Thema Differenzierung sind, Unterschied machen abseits vom Preis, der kein Differenzierungsmerkmal ist, wie du ja auch ausgeführt hast, und was ja definitiv der Fall ist, auch wenn das sicherlich von dem einen oder anderen anders gesehen wird, aber es ist keiner, man muss sich anderweitig unterscheiden. Es hört sich so verdammt einfach an, zu sagen, wir schildern aus, wir machen klaren Zugang zu den Ladeparks, wir regeln, ob du mit einem Anhänger hinkommst, mit einem Wohnwagen. All das geregelt zu bekommen, das kann ich mir vorstellen, dass du das für einen Ladepark hinbekommst. Super easy. Aber diese Qualität über sämtliche Angebote durchzuziehen, stelle ich mir verdammt schwierig vor, weil wir haben ja immer noch den Faktor Mensch, der für so einen Ladepark wieder zuständig ist. Und das wird dann auch wie, wenn du jetzt bei einem Discounter bist. Nehmen wir ein Rewe als Beispiel. Kennen wir, glaube ich, auch die Rewe-Märkte, die besser und angenehmer sind, wo man hingeht, weil man weiß, okay, der Betreiber dahinter, der hat die Hand drauf, der macht dieses Einkaufserlebnis, um dieses Bild wieder zu bemühen, angenehmer für den Kunden. Und genauso wird es ja beim Laden auch sein. Also wie kannst du das von oben herab sozusagen vorgeben, wenn die intrinsische Motivation beim Ladeparkbetreiber fehlt?
Nun, die intrinsische Motivation des Ladeparkbetreibers sollte seine Auslastung sein, weil das sein einziges Kriterium ist. Auslastung aber kannst du nicht kaufen, dann musst du sie subventionieren durch niedrige Preise. Auslastung kannst du auch nicht besitzen, Auslastung musst du verdienen. Und egal, was du dir anguckst bei einem Ladeparkbetreiber, das einzige für ihn wichtige Kriterium ist der Kilowattstundendurchsatz, die Auslastung. Du musst also alles tun, damit die hochkommt. Wie geht die hoch? Indem du Kunden davon überzeugst, dass du die bessere Säule hast. Du hast ein super Beispiel genannt, was ein Weg ist. Solche Kombi-Angebote. Du kannst mit Supermärkten, mit Möbelhäusern am Ort des Geschehens zusammenkoppeln. Wir sehen das auch immer mehr, dass das Ladeanbieter als Strategie fahren. In den Niederlanden, die PowerGo, vielleicht schon mal von gehört. Die sind oft an Autobahnen gewesen, gehen jetzt vermehrt in dieses Destination Charging mit Schnellladern. Weil sie gemerkt haben, wir müssen irgendeinen Mehrwert schaffen. Hier können wir ihn gemeinsam mit anderen. Das wäre ein Weg. Ich sage nicht, dass es der Weg ist. Ich gebe dir aber mal ein anderes Beispiel. Hört man auch nicht so gerne, ist aber so. Tesla. Tesla sind nicht die günstigsten am Markt, die Supercharger. Und trotzdem sind sie gut besucht. Und guck dir mal Supercharger-Ladeparks an. Die sind von der Usability nahezu identisch. Ja, klar, wir haben V1 bis V4 und so weiter. Und ja, die haben auch... Entschuldigung. Und ja, die haben auch ihre Probleme. Aber Tesla hat eine Unified Experience geschaffen, die wirkt wie die Abwesenheit von User Experience. Dabei ist es eine Top-Notch Experience mit so wenig Friktionen wie möglich. Warum geht ein Tesla-Fahrer selbst dann an die Tesla-Säule, wenn nebendran ein anderer Anbieter ist, der günstiger ist? Du erlebst das überall, wo Ionity neben Tesla ist. Weil sie verstanden haben, wie das komplett integriert aussieht. Klar, in einem geschlossenen Ökosystem ist das viel einfacher, weil es schon im Auto anfängt. Aber was die gemacht haben, das ist nicht Technik. Denken wir mal an die ersten Supercharger mit der Leistungstafel und. Nein, sie haben Subtraktion betrieben. Sie haben alles versucht rauszunehmen aus dem Ladevorgang, was stört. Heute ist Tesla, du fährst hin, du weißt, dass du da laden kannst, du steckst an, du steckst ab, that's it. Der nächste Schritt bei Tesla ist nicht eine Karte an die Säule halten, sondern das An- und Abstecken automatisch zu machen. Das sind alles Dinge, die du tun kannst. Aber das hängt davon ab, was du machst, wo du es anbietest. Jemand, der an der Autobahn ist, direkt am Rastplatz, muss was völlig anderes tun, als jemand, der dann am Autohof ist oder abseits. Und es reicht dann einfach halt nicht aus, dass in 300 Meter Laufdistanz ein Supermarkt ist. Da bin ich wieder bei dem Punkt, nicht Real Estate Logic. Dir nützen 300 Charger nichts, wenn keiner zu Besuch kommt.
Wenn wir das jetzt mal runterbrechen und dann sagen, okay, du in deiner Beratungsfunktion, die du jetzt innehältst in dem Bereich, du kommst zu einem Ladeparkbetreiber, der sagt, ich muss die Auslastung, ich muss meinen Kilowattstundenumsatz hochbringen. Was wären so die ersten ein, zwei Punkte, die du ihm dann tatsächlich mit auf den Weg gibst, wo er auch schnell einen Benefit davon hat? Wenn es denn in Anführungsstrichen so einfach wäre oder ist, Friktion an gewissen Stellen abzubauen?
Das allererste, was ich mit ihm machen müsste, damit ich nicht einfach ins Blaue schieße, wäre zu fragen, wie sieht deine heutige Customer Journey aus? Was erleben deine Kunden wirklich nicht? Was sagen deine Messpunkte, so du sie hast? Sondern wie sieht sie wirklich aus? Lass sie uns gemeinsam erleben. Wir machen das jetzt mal bei dir und wir gucken, was die Probleme sind. Man könnte natürlich die Kunden auch fragen, aber das ist deutlich schwieriger. Das wäre das allererste. Und dann ist mein Ansatz zu sagen, das war übrigens auch bei Skoda sehr erfolgreich, Customer Journeys sind durchmischt. Aber wir nehmen jetzt mal das, was ich Customer Journey from Hell nenne. Wir nehmen alle Friktionen, die möglich sind, auch wenn man die fast nie aufs Mal erlebt. Was könnte schlimmstenfalls jemandem passieren auf der gesamten Journey? Wenn wir die haben, dann können wir überlegen, was sind davon die schlimmsten und wie kann man die lösen. Das ist aber Ladeanbieter individuell. weil nicht jeder hat die gleichen Probleme. Und nicht jeder Standort muss das Gleiche lösen. Umgekehrt, wenn er sagt, das will ich alles gar nicht, ich will einfach der günstigste Anbieter sein, dann würde ich sagen, okay, dann lass uns aber die Standorte auf genau das optimieren. Dass alles so weit reduziert wird, dass du das wirst. Was jetzt vielen nicht gefallen wird, als Antwort von mir, also vielen Kunden, ist, dazu gehört eine sehr, sehr intensive und sinnvolle Nutzung digitaler Möglichkeiten. Nicht umsonst habe ich von der Phase 3 Digitalisierung gesprochen. Eine Funktion wie eine Reservierung, Elektra bietet das beispielsweise an, kann ich halt nur in meiner App realisieren. Aber da habe ich dann mal einen echten Added Value.
Definitiv, bei Elektra jetzt als positives Beispiel, kann man das mit aufführen. Da gehe ich dann auch gerne in die App natürlich rein. Wenn wir jetzt aber an den Punkt kommen, das Thema Plug-and-Charge ist ja auch gerade in Deutschland im Kommen oder es kommt immer mal wieder auf, es scheint sich aber nicht so richtig durchzusetzen. Wenn mein Fahrzeug an sich schon an irgendeinem Punkt in der Zukunft die Logik innehat, er weiß, okay, das sind meine Ladesäulen, das sind meine Ladekarten, meine Anbieter, die bevorzuge ich über entsprechende Filter einmal eingestellt. Die Daten stehen ja auch zur Verfügung, die vergleichbaren Daten, wie sie in der App dann sozusagen sind. Ich fahre das einfach an. Wo ist denn da noch der Differenzierungsfaktor? Weil da wird ja die ganze Logik dann einfach in diese Digitalisierung reingezogen, aber sie findet ja dann nicht mehr in meiner Welt statt, sondern sie ist ja auf einer anderen Ebene unterwegs, wo ich dann ja auch wieder nur bedingt Einfluss habe.
Jetzt sprichst du das Szenario an, das ich auch in meinem Lademarkt-Video erwähnt habe, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ich kann meine Präferenzen hinterlegen, am besten direkt im Auto. Mein Auto entscheidet auf Basis meiner Präferenzen, wo es laden fährt. Und dann, und da bin ich tatsächlich der Meinung, dass das sinnvoll ist, können Anbieter darauf bieten. In Echtzeit, da sitzt ja keiner, das macht ein Algorithmus, oder? Der dann darauf bietet. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden. Jetzt ist die erste Frage, was braucht der denn für seine Ladepause? Wir sind jetzt nicht bei dem, was ich das überall ubiquitäre Laden nenne, sondern wieder bei der Ausnahme, ich bin unterwegs, ich mache einen aktiven Ladestopp. Was braucht er denn? Möchte er auf Toilette? Möchte er ein Mittagessen? Möchte der dies? Möchte der das? Auf einmal wird es entscheidend, habe ich die richtigen Partner? Habe ich die richtigen Amenities rund um meinen Ladepark? Und da sind wir alle unterschiedlich. Nicht jeder möchte das Gleiche. Das heißt, ich muss mir als Anbieter überlegen, was kann ich hier anbieten? Und dann wird bei vielen, da bleibe ich in meiner Überzeugung, nicht der letzte Preis entscheiden, sondern werden meine Bedürfnisse an diesem Standort erfüllt. Ich gebe dir ein Bedürfnis, was man immer wieder liest und hört. Warum kann ich kein Wischwasser kaufen am Ladepark? Wenn mein Wischwasser leer ist, das könnte das Auto übrigens auch automatisch merken, könnte es sagen, ich möchte das da kaufen, dann werden nur Standorte empfohlen, wo das geht. Das hat dann aber nichts mehr mit dem Ladepreis zu tun, sondern kann ich die Bedürfnisse desjenigen, der laden will, erfüllen oder nicht? Und Tankstellen haben übrigens das Gleiche gemacht. Keine Tankstelle ist heute nur noch Benzinabgabe. Sie haben nämlich auch verstanden, wir müssen bestimmte Bedürfnisse adressieren. Und nicht jede Tankstelle adressiert die gleichen Bedürfnisse. Manche haben eine Waschstraße, andere haben einen Shop, wobei den hat heute fast jeder. Aber was im Shop ist, ist wieder anders. Also du siehst, es gibt schon Möglichkeiten, selbst dann noch zu differenzieren. Und ich gehe sogar noch weiter. Das wird jetzt ein kleiner Exkurs, wenn du möchtest, der in ein Modell geht, das ich mir mal überlegt habe, das ich Surf the Curve nenne.
Ich bin gespannt.
Also, Surf the Curve, das wird jetzt viele Kunden schockieren und ich weiß, dass Kommentare kommen werden, das will ich nicht. Ist ja auch okay, du musst ja nicht teilnehmen. Was ist das Problem eines Ladeparkbetreibers, wenn er Auslastung will? Dass wir eine Ladekurve haben. Das heißt, ab einem bestimmten Grad nimmt der Wert dessen, der lädt, ab, im Vergleich zu einem, der neu an den Ladepark ranfährt. Heute wird das relativ einfach gemacht. Bei 80% oder höher gibt es Blockiergebühren, Strafgebühren oder mitunter sogar einen Rabatt oder sowas, ne? Aber man könnte noch viel weiter gehen. Wenn du das koppelst, und ich denke aus Anbietersicht jetzt, mit einem entsprechenden KI-gesteuerten Predictive-Modell, wer fährt auf deinen Ladepark zu, welche Auslastung kannst du erwarten? Dann kannst du das so steuern, dass du die Kurven der Ladeautos, also der Autos, die Ladekurven, sinnvoll mitnimmst. Und jetzt stell dir vor, du kommst mit deinem Auto an eine Ladesäule. Du fängst an zu laden. Dein Ziel hast du eingegeben im Navi und du teilst das mit dem Anbieter. Wie gesagt, es ist nur so eine spinnerte Idee. Und dann merkt er, oh, da kommt aber jetzt einer, der kann viel schneller laden und der wird viel mehr laden. Den hätte er lieber an der Säule, aber es ist keine frei. Logisch, oder? Für seine Auslastung top. Jetzt geht der her und bietet dir an und sagt, hey, du bist jetzt voll genug, du wirst dein Ziel erreichen. Wenn du jetzt absteckst, dann bekommst du bei deinem nächsten Ladestopp 10% Rabatt oder den und den Aufschlag oder das und das. Jetzt werde ich unten in den Kommentaren sicher lesen dürfen, ganz viel Aufschrei würde ich niemals machen. Ja, musst du aber nicht, aber es gibt genügsame Entscheider, die sagen würden, ja, was soll's, ich komme doch an mein Ziel. Natürlich nehme ich das mit. Und der Rabatt ist nur eine Variante. Also das wäre jetzt so einfach mal eine Idee von Hunderten, wo man reingehen könnte. Dafür brauchen wir aber Plattform und Digitalisierung und dann brauchen wir wieder App. Aber diese App hat einen echten Mehrwert.
Kann ich nicht dazu hinzufügen sozusagen. Die Logik kennt man ja auch. Unter anderem, wenn man doch mal fliegt, wo dann auch eine Überbuchung stattfindet. Und dann gibt es ja auch die Leute, die ab einem gewissen Eurobetrag ihren Sitz dann doch abgeben und zwei Flüge später nehmen. Was man ja dann in der Analogie dort auch sieht. Ich glaube leider, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir das auch tatsächlich auf der Straße erleben können oder am Ladepark. Schlussendlich, wie siehst du die Entwicklung, wenn wir jetzt hier zum Ende langsam kommen, für die nächsten 3 bis 5 Jahre sozusagen, wie ist der Ladepark jetzt, oder die Ladekultur, das Ladeerlebnis, die Ladevorgänge hier in Deutschland entwickeln werden, in unserem Markt, wo wir auch unterwegs sind?
Deutschland ist immer schwierig. Theoretisch würde ich sagen, wenn wir wissen wollen, wie ein reiferer Lademarkt aussieht, lass uns nach Norwegen und Dänemark schauen. Aber die haben viele Dinge strukturell anders gemacht als Deutschland. Und früher. Die hatten A4, bevor es A4 gab. Indem sie nämlich dort Kontrolle eingebaut haben. Heute hast du da in diesen Märkten diese Probleme nicht. Laden ist überall. Auswärtsladen, also Schnellladen, ist da die Ausnahme. Jeder kann zu Hause laden. Das werden wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren in Deutschland nicht schaffen. Diese Illusion müssen wir uns nicht machen. Wir werden also in Deutschland erleben, dass Laden für die meisten Menschen bedeutet, aktive Zeit investieren und hinfahren. Das Szenario, das wir heute haben. Und wenn wir das erfolgreich haben wollen, dann müssten wir das in die Fläche bringen. Nicht nur da, wo viel geladen wird, sondern vor allem da, wo wenig geladen wird, was schon wieder ein Auslastungsproblem ist. Aus meiner Sicht wird in Deutschland deswegen immer noch in Real Estate Logic gedacht werden, auch die nächsten 3 bis 5 Jahre, Standorte, Standorte, Standorte. Aber wir werden Anbieter sehen, die sagen, die Standorte kommen nicht auf der grünen Wiese, sondern da, wo die Menschen hingehen, wo die Menschen leben. Aldi, Lidl, die machen es doch schon vor. IKEA war da sowieso schon Vorreiter. Überall dort werden wir das Laden sehen. Was dann wichtig ist, Menschen zu erklären, dass das von althergebrachte Wort steht er, dann lädt er, überall gilt. Und jetzt kommt das Problem, da Deutschland eine gefühlte Hochpreisinsel in Europa ist und ich auch nicht glaube, dass das in den nächsten 3 bis 5 Jahren verschwindet. Ich weiß nicht, wie die Urteile ausgehen. Ich habe meine gewissen Sorgen, gerade vor dem Münchner Urteil EWE Go DCS, dass das alle hoffen, dass dadurch die Preise sinken. Ich fürchte, wenn das hart auf hart kommt, steigen die Preise. Aber das ist ein anderes Thema. Dann werden wir darauf hinauslaufen, dass du irgendwann Abos hast. Ja, Abos, es tut mir leid, liebe Leute, die dir das Laden überall ermöglichen, zu einem, wie ich es eben genannt habe, Durchschnittspreis. Du kannst am Supermarkt dafür laden, du kannst am Langsamlader dafür laden, du kannst am Schnelllader dafür laden, du kannst eine super Mischkalkulation damit machen. Und damit holen wir dann vielleicht 80-90% der genügsamen Entscheider ab, die sagen, okay, für mich ist das okay, weil ich muss ja eh aktive Zeit investieren, hinzufahren. Ob ich zu Anbieter A oder B fahre, ist nicht wichtig, solange die nicht zu weit weg sind. Die anderen, die Optimierer, die werden eine harte Zeit vor sich haben, die nächsten 3 bis 5 Jahre in Deutschland. Das ist meine persönliche, realistische Einschätzung. Ich hätte es lieber anders, aber das glaube ich für Deutschland nicht, für andere Märkte schon.
Dann sind wir mal gespannt. Ich denke, wir werden uns vor dem Ablauf der 3 oder 5 Jahre dann nochmal hören und Blick auf die Zwischenschritte dann eben sehen. Du bist jetzt dann auch im Bereich der Ladeinfrastruktur weiterhin tätig oder setzt dich dort eher fest sozusagen. Insofern sind wir da gespannt, wie es sich das also entwickelt. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, Matthias. Und ich freue mich auf die nächsten Updates mit dir.
Sehr gerne. Vielen Dank. Das ist mein Ziel. Ich möchte im Lademarkt aktiv werden, weil ich glaube, dass ich dort einen Added Value habe. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann zu gegebener Zeit anschauen, was wir im Lademarkt, vor allem in Deutschland, erreicht haben.
Das war es also mein Gespräch mit Matthias Speicher über Vertrauen, Friktion und Strategien im Lademarkt. Mich interessiert wie immer deine Perspektive. Welche Erfahrungen machst du im Alltag mit der Ladeinfrastruktur? Wo funktioniert es gut und wo verliert es Vertrauen? Schreib mir gerne deine Gedanken oder Fragen zur E-Mobilität. Vielleicht greife ich in einer der künftigen Folgen darauf zurück. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei dem Podcast-Anbieter deiner Wahl. Natürlich auch mit den entsprechenden Feedback und Themenvorschlägen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.